dass sie sich nicht mal kurz die Mühe machen, wenigstens kurz zu referieren, warum die internationale Untersuchungskommission international zu dem Schluss kam, es war nicht Selbstmord. Finde ich sehr bezeichnend für die heutige Zeit.
Ja, gut.
Und genauso sich nicht die Mühe macht, bei den anderen drei auch wenigstens kurz zu berichten, was diese offenen Fragen, wie sie es bezeichnen, oder was es da für Thesen dazu gibt. Oder auch für Untersuchungsergebnisse. Zum Beispiel nicht gemacht, wie es man nie Untersuchungen abgesehen davon gibt es, soweit ich weiß, keine Belege, endgültige Belege, dass Waffen in den Zellen geschmuggelt worden sind. Es wurde behauptet, wo ist der Beleg?
Also, die Mühe habe ich mir schon gemacht. Ich wollte jetzt nicht nur ins Einzelne gehen. Wir haben es ja selber angesprochen. Es gibt ja umfangreiche Untersuchungen, Histaminuntersuchungen, es gibt Untersuchungen mit diesem Strick. Wenn ich das hier aufhören würde, ich glaube, das würde ein bisschen zu weit gehen einfach. Ich kann einfach nur sagen, da vorne liegen Exemplare des internationalen, ja, hier wird zurückgehoben, des Untersuchungsberichts. Den kann sich jeder kaufen und kann reinsehen und kann sich dann eine Meinung machen. Im Rahmen eines solchen Vortrags würde ich das einfach zu weit suchen. Und vor allen Dingen wollte ich nur kurz sagen, welcher Meinung ich bin. Ich bin ja nicht dazu, ich habe ja das alles gelesen natürlich, ich muss mir da ein Bild machen, ich habe mich da auch reinversetzt, ich habe sehr genau gelesen und habe sehr wohl Kenntnis davon genommen. Alles, was ich sagen wollte, ist mein persönlicher Eindruck, den ich aufgrund meiner Recherchen und des Buches gewonnen habe. Es hat nichts mit den Untersuchungsergebnissen zu tun. Da gibt es solche und solche Aussagen, die halten sich also gegenseitig die Waage. Mein Eindruck ist nur bezogen über das, was ich glaube, welche psychische Entwicklung sie gemacht hat, auch im Gefängnis. In welche Lage sie war, wie sie sich gefühlt hat, wie sie sich entwickelt hat im Gefängnis und welche Auswegslosigkeit für mich deutlich wurde an dieser Person. Und da habe ich schon sehr viel den Eindruck gewonnen bei ihr, dass es eigentlich für sie keine andere Chance mehr gab, auch wenn sie es natürlich jetzt mit dem Kopf warten würden, kann ich verstehen, aber es war für mich mein Eindruck. Ja, ja, bitte.
Es gibt Zeugenaussagen, die einen Tag vorher mit ihr telefoniert haben, Kontakt hatten und die deutlich bezeugen, dass sie weder depressiv war oder.
Ja, es gibt. Es gibt Leute, die auch sagen, die Tatsache, dass sie kein Testament hinterlassen hat oder nichts für ihre Kinder hinterlassen hat, kein Zettel oder irgendwas, kein Wort, dass es dafür sprechen würde, dass sie das nicht geplant hat. Das wird so und so ausgelegt. Es gibt Leute, die ich gesprochen habe, die sie kannten, die sagen, das war typisch, anders geht es gar nicht. Sie hätte nichts hinterlassen können. Andere, das wäre ein Beweis eben dafür, dass sie sie umgebracht hat. Also man kann Tatsachen so und so auslegen, es ist ganz verschieden. Das tun auch Leute, die sie gekannt haben, mit denen ich gesprochen habe. Für die ist dann ganz klar, dass sie sich umgebracht hat, für andere ist nicht klar. Also aufgrund von Tatsachen allein kann man da nicht ausgehen, meiner Meinung nach. Aber sie in Hand, ja bitte. Bitte, Sie, ja.
Ja, vielen Dank. Also ich wollte meine Überraschung ausbringen, dass so viele Leute sich für das Thema heute noch interessieren.
Ja.
Bewegt mich sehr, weil es war einfach auch eine Zeit, wo man halt auch wirklich... Wir haben ja junge Studenten dann zum Polizeifunk abgehört, das war damals möglich, um sie so den Radweg zu stellen. Also es war wirklich sehr intensiv, was da gelebt wurde. Nicht so verschlafen wie heute, wo man überall sagt, wir sind gegen den Krieg und wir lassen die Amerikaner einfach laufen. Ich muss sagen, da ist es, was Sie vorhin sagten, dass die sich nicht vorhalten lassen möchte, die Fehler ihrer Fehler oder wie Sie es nannten, die Versager der Fehler und der Großfehler, was wird die Generation nach uns von uns berichten. Sie haben immer wieder von der Terroristin gesprochen. Sie haben sie so definiert.
Nein, also
wie hat die Frau Meinhof, hat sie den Terroristen mal definiert, was sie darunter versteht?
Nein, das ist, ich hab Ihnen nur sozusagen das offizielle Etikett so. Als solches. Es war jetzt nicht meine Meinung, dass ich sie als Terroristin bezeichne. Ich habe jetzt nur wiedergegeben, wie sie gesehen wurde als Terroristin, dass sie so abgestempelt worden ist. Sie selber Und auch die anderen der Bader-Meinhof-Gruppe sahen sich als Kriegsgefangene. Und sie hat sich selber gesehen als Widerstandskämpferin. Also keine Terroristin. Sie hätte sich nie selber als Terroristin bezeichnet. Ja?
Direkt daran anknüpfend schreiben Sie in Ihrem Buch aus zu RAF, wie es zu dieser Bezeichnung kommt und was dahinter steht. Das ist ja bedeutsam, denn wenn man das weiß, würde man so eine Frage gar nicht stellen.
Sagen Sie es.
Ja, ich frage Sie, schreiben Sie in dem Buch was zu RAF oder Armeefraktion?
Zu Genese dieses Begriffs, meinen Sie jetzt?
Ja.
Ich schreibe eher nicht zur Genese des Begriffs, sondern nur wie das erste Mal diese Begriffe aufgetaucht sind, in den ersten Pamphleten, die Ulrike Meinhof geschrieben hat.
Und erläutern Sie das, was das Selbstverständnis ist?
Dieses antifaschistische Selbstverständnis?
Nee, hey, Rote Armee-Fraktion ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja, also da gehe ich drauf ein. Ja,
Sie schon. Drauf
ein. Gleich als Fußnote. Als Fußnote nur dazu, es gibt wird heuer im Oktober oder jetzt im Spätherbst wird erscheinen ein Buch von Willy Winkler, der in den Süddeutschen Zeitungen arbeitet, über die Geschichte der RAF. Ja.
Ja, bitte. Ich habe eine Frage. Es würde mich interessieren, die kritische Auseinandersetzung Ulrike Meinhofs mit den sozialistischen Staaten. Liegen die auf der Ebene von Rudi Dutschke? Ich weiß nicht. Haben Sie da was geschrieben? Können Sie irgendetwas sagen, wie sie sich auseinandergesetzt hat mit dem sogenannten real existierenden Sozialismus? Was hat sie da gesagt?
Da hat sie selber eine Entwicklung mitgemacht als Mitglied der Konkretreaktion. Ist sie damals in die KPD eingetreten. Sie war als Mitglied und hat damals mit Röhr gemeinsam viele Reisen gemacht in die DDR, illegalerweise. Und die haben dort Genossen getroffen, mit denen sie sich dann unterhalten haben. Und da ging es dann um die politische Linie von Konkret. Allerdings war es so, dass die Ulrike Meinhof anscheinend sehr enttäuscht war über diese Auseinandersetzung mit dem real existierenden Sozialismus. So enttäuscht, dass sie dann diese Besuche nicht mehr weitergeführt hat, weil sie den Eindruck hatte, sie hätte es nur mit Betonköpfen zu tun. Also die waren für sie ideologisch dann verblendet. Sie hat also diese Idee, kommunistische Ideen nach aufrechterhalten, aber nicht mehr in dem real existierenden Sinn, wie sie es in der DDR kennengelernt hatte. Als sie damals diese Bahnbefreiung hinter sich hatte, war eins ihrer Versuche, in der DDR unterzutauchen. Da hat sie also sehr wohl noch Kontakte gehabt und hat viele Genossen gekannt. Die hätten sie auch genommen. Nur wollten sie sie allein nehmen und nicht ihre Gefährten nehmen. Und aus Solidarität mit ihren Gefährten wollte sie das nicht machen. Ja. Trotzdem war die Hilfe natürlich von den DDR-Funktionären damals auch die Leute rauszubringen aus Deutschland und vorher schon zu bewaffnen, war da, also da war eine enge Verbindung da. Beantwortet das, wie wäre die Frage?
Ja, nur noch eine Zusatzfrage. Ja. Hat sie irgendwelche Zuneigungen oder Sympathie mit Ernst Bloch und gewisse kritische Marxisten gehabt? Hat sie sich theoretisch auch geäußert? Mhm. Hat sie irgendwelche Leute wie Korsch oder so nun als wichtigen, ja,
das war vielleicht verbunden.
Angesehen? Und,
das war vielleicht verbunden, aber sie war erst sehr spät hat sie sich damit befasst, mit theoretischen Schriften des Marxismus. Ja. Sie war ja eher, sozusagen, kam ja eher vom Literarischen her, auch von Tucholsky und Brecht und solchen Leuten, die das mehr in populärer Weise dann auch zum Ausdruck gebracht haben. Und in ihren Schriften und Artikeln fällt fast nie einer, beziehungsweise fast nie auf Theoretiker des Marxismus, wenn, dann auf Marcuse vielleicht mal oder auf Karl Marx selber. Oder auch mal auf Trotzki und solche Leute, aber ganz, ganz selten. Ja.
Ja? Ich habe noch eine allgemeine Frage. Also Sie haben über Georg Forster gearbeitet, über Hesse, über Hannah Arendt. Und mich würde jetzt Ihr Interesse an Ulrike Meinhof interessieren, oder wie Sie dazu kamen. Ist das jetzt eine Entwicklung?
Ja, also immer im Nachhinein kann man immer Entwicklungen feststellen, die man im Moment vielleicht gar nicht so sieht. Ich möchte nicht überkonstruieren. Es sind halt immer Leute, die was mit Revolution zu tun haben. Also Georg Forster war ja auch einer, der mit Steckbrief in Deutschland gesucht wurde, der auch eine Revolution mitgemacht hat und dann nach Paris ging um dort die Einverleibung von Mainz zu beantragen. Der Hesse ist für mich auch ein Revolutionär, genau, ein sehr bürgerlicher. Die Hannah Arendt hat sich sehr viele Gedanken über Revolution gemacht, sehr tiefe Gedanken. Ich muss mal sagen, man müsste mir sagen, was ich für Gemeinsamkeiten gesehen habe. Ich habe es vielleicht absichtlich nicht gemacht. Mich haben die Leute einfach fasziniert und angezogen und ich wollte es so machen. Jetzt im Nachhinein merke ich erst, wie ähnlich die sich sind und wie viel von den Gedanken, die ich bei dem einen finde oder bei der einen finde, bei dem anderen wiederkommen und dass man sie sehr gut komplementär geben kann und von dem einen zum anderen auch lernen kann, es vergleichen kann. Zum Beispiel Hannah Arendt. Ich hätte die Hannah Arendt als Freundin für den Ulrike Meiner unbedingt gewünscht. Für mich von der Persönlichkeit her sehr viel überragender als die Ulrike Meiner. Ulrike Meiner ist für mich keine wichtige Persönlichkeit im Sinne, ja. Und keine sehr hervorstechende Persönlichkeit. Aber da lernt man eben auch sehr viel, wie man sich mit den Dingen anders auseinandersetzen kann. Und ohne diese Bücher vorher hätte ich die Ulrike Meiner nicht so schreiben können.
Wobei ich eben zwischen Hannah Arendt und Ulrike Meinhof schon so, also dieser antifaschistische Kampf oder ja. So, oder jetzt bei Hannah Arendt vielleicht nicht Kampf, sondern als theoretische Auseinandersetzung ja. Und Analyse, ja, das finde ich schon was sehr Verbindendes.
Ja,
was
sehr Verbindendes, aber die Hannah Arendt wäre nicht so weit gegangen, jetzt eine Revolution mit Gewalt hier auf Weise zu führen. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja. Ja. Mich würde noch interessieren, welche Rolle die Renate Riebeck bei ihr gespielt hat. Ja. Denn sie war zwar die Pflegemutter und sie haben wohl auch diskutiert, wie man das Buch lesen kann, aber irgendwo war da eine Konkurrenz zwischen den zwei Frauen mal mit der Zeit, denn die Renate Riebeck war ja eine sehr bekannte Vorkämpferin im Anti-Atom-Wiederbewaffnungskampf und Ulrike eigentlich auch. Aber dann war die Ulrike ja die intellektuelle Journalistin, die im Fernsehen zu sehen war, und die Renate Riebeck war eher die Isolierte, meines Wissens, oder?
Ja, also in ihrer politisch aktiven Zeit war sie sicher nicht isoliert, da war sie eine gefragte Rednerin, hat ja immer von Gewerkschaftsangehörigen, also Massenveranstaltungen geregt, und Renate Riebeck, da war sie sicher auch sehr bekannt. Aber den Bekanntheitsgrad, den die Ulrike Meiner hat sie dann nicht erreicht. Und nachdem das mit ihrer Partei in der DFU gescheitert war, war sie eigentlich weg vom Fenster. Da war sie nicht mehr groß gefragt.
Ja, war das wieder nach der Wien-Weg nicht sogar auf der DKP?
Nein.
Das war, sie hat in der Zeitung geschrieben, in der Deutschen Volkszeitung.
Da hat sie geschrieben.
Da hat sie, war sie immer zu lesen.
Nein, bei der DKP-Zeitung gewesen.
Bitte?
DKZ war keine
DKP-Zeitung. Ja, das weiß er. Ja, schon, aber was war das?
Aber ich kann von Renate Riebeck einiges sagen. Nämlich, glaub, vor 5 Jahren habe ich noch ein Seminar mit ihr erleben dürfen. Da war es im Albertus Magnushaus zur Apostelgeschichte. Ein monumentpolitisches Seminar gemacht. Sie war Anthroposophin. Und zwar in der Rolle. Und sie gehörte zu dem, was niemand in Deutschland weiß, nämlich zur anthroposophischen Linken. Das sind die sozialen Dreiglieder, die haben sich sehr intensiv mit Gesellschaftsveränderungen beschäftigt. Die sind hier in der BRD kaum mehr vorhanden. Und da gehörte sie hin, da war sie sehr frustriert, aber sie war eine eminent politische Frau. Und man kann davon ausgehen, dass da also zur Sache diskutiert wurde, auch zwischen der Renate und der Hand.
Ja, das kann ich schon. Also ergänzend noch, weil Sie gerade diese Verbindung zur kommunistischen Linie eher betont haben, damals als die DVU den Wahlkampf machte hier in Deutschland, war eine ganz, ganz große Nähe zwischen der Zeitschrift Konkret und der DFU. Und der Klaus Rainer Röhl war sozusagen der Werbechef. Der Werbechef für die Partei und hat wahrscheinlich auch die Gelder, die er aus dem Osten bekommen hat, benutzt, um den Wahlkampf zu machen. Also das scheint ziemlich sicher zu sein. Von daher war schon eine gewisse Nähe drüben. Aber gut, die sagten, alles was von drüben kommt, wird verteufelt. Muss nicht sein, es geht nicht mal ganz gerne. Also so die Einstellung war dann. Also und zwar durch die konkrete Linie über DFU war schon eine gewisse Nähe auch da. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann gehen wir zum möglichen Teil so an, so weiter. Gut, dann bedanke ich mich nochmal fürs Dasein.